Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es um das Thema Werbewirkung gehen und wir fangen einfach mal mit der Frage an, was ist denn das und was bedeutet denn das genau? Und dort bin ich mit einem altgedienten Forscher verbunden. Ich will nicht sagen Dinosaurier, aber altgedienten Forscher, der da auch zu dem, wo wir herkommen, ganz viel sagen kann. Ich hoffe, lieber Dirk Engel, du fühlst dich mit dieser Einleitung wohlgewogen. Erstmal hallo, Dirk.
Einen wunderschönen guten Tag. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Der Begriff Dinosaurier hat mich jetzt schon ein bisschen erschreckt. Auf der anderen Seite muss man überlegen, die Dinosaurier haben viele Millionen Jahre auf der Erde gelebt. So lange muss es der Mensch erstmal schaffen. Deswegen finde ich es jetzt keine so schlechte.
Also genau an dieses Bild habe ich gedacht und irgendwann trifft es halt jeden. Aber die haben es ja deutlich länger geschafft, als die Menschen bisher ausgehalten haben.
Ja.
Also erstmal schön, dass du da bist und dann gleich die Frage, wenn wir über Werbewirkung sprechen, was ist denn das überhaupt?
Es ist tatsächlich ein sehr komplexes Phänomen. Deswegen kann es gut passieren, dass wenn unterschiedliche Leute über das Thema reden, sie ganz unterschiedliche Sachen meinen. Im Grunde muss man sagen, Werbewirkung, also erstmal vielleicht ganz kurz, was ist überhaupt eine Wirkung? Ja. Im Grunde ist es eine Veränderung, die man in Daten sehen kann, eine Veränderung, die ich beobachten kann und der ich eine Ursache zuschreiben kann. Die Ursache ist tatsächlich oder vermutlich Werbung, Werbemaßnahmen. Ja, ich sage vermutlich, weil es ist gar nicht so einfach, einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Werbung und einer Veränderung in Daten immer herzustellen.
Lass uns nochmal kurz bei dieser Frage bleiben, was das überhaupt ist. Jetzt stelle ich mir vor, es ist Sommer, es ist warm und ich gehe in den Supermarkt und sehe eine Zweitplatzierung von einem Mineralwasser, was ich vielleicht auch gestern Abend in der Werbung gesehen habe. Und das kaufe ich jetzt. Warum kaufe ich denn das? Weil ich das in der Werbung gestern gesehen habe, weil ich das gerade in der Zeitplatzierung sehe oder weil Sommer ist und ich Durst habe?
Alles drei. Natürlich, die individuelle Motivation, jetzt ein Produkt zu kaufen, ist was ganz Individuelles. Trotzdem, wenn man das beobachtet, merkt man, dass Menschen dann doch sehr ähnlich handeln. Und Entscheidungen, die sie treffen, auch wenn sie uns individuell vorkommen, sind dann doch, gibt es gewisse Häufungen, gibt es gewisse Gleichförmigkeiten. Und deswegen kann man ja gerade aus so vielen individuellen Entscheidungen irgendwann aggregiertes Verhalten, ja, auf einer höheren Beobachtungsebene sehen. Ja, und irgendwann drückt sich das auch in ökonomischen Zahlen aus. Ja, also.
Das heißt, ich sollte, Die Tatsache, dass es da gestern Abend eine Werbung gab, die ich gesehen habe und die ich auch irgendwie gut fand, die sollte sich nicht nur bei mir, sondern idealerweise auch bei anderen Leuten niederschlagen, indem jetzt mehr Mineralwasser gekauft wird, richtig?
Naja, ob mehr Mineralwasser gekauft wird, kann tatsächlich an der Temperatur hängen. Dass diese spezielle Marke gekauft hat, das kann tatsächlich an der Werbung hängen.
Genau, ich meinte die spezielle Marke. Mhm.
Genau. Denn viele, also gerade Mineralwasser, sind die Unterschiede nicht so stark. Deswegen ist es eigentlich, ich sage jetzt mal, fast egal, ob ich das eine Wasser oder das andere nehme. Aber ja, wenn ich nicht groß drüber nachdenke, bei einem Impulskauf, wo ich nicht nochmal irgendwie abwäge, Argumente prüfe, Informationen sammle, ja, dann kann es sein, dass mir der Griff zu der einen Flasche, zur einen Marke einfach ein besseres Gefühl gibt. Ohne dass ich genau sagen kann, woran das liegen kann. Dieses bessere Gefühl kommt vielleicht aus Assoziationen, die in der Werbung aufgebaut wurden. Mhm. Es kann auch sein, es kommt aus Erfahrung. Ja, es kann auch sein, es liegt einfach nur an der Flasche, an der Verpackung, an der Farbe. Es können unterschiedliche Sachen sein. Aber Werbung ist gerade bei solchen Impulskäufen dazu gut, quasi nochmal einen eine Marke zu aktualisieren. Ja, also oft sind es Marken, die man schon kennt, aber durch die Werbung sind sie ein kleines bisschen präsenter und deswegen fällt es mir im Supermarkt ein kleines bisschen leichter, sie zu erkennen und danach zu greifen. Ja,
das ist noch mal kurz bei dem, lass uns bitte noch mal kurz dieses gesamte Spektrum aufmachen. Du hast ja eben davon gesprochen, dass Mineralwasser Commodities und lass uns da noch mal in die Extreme, nenn ich mal so, gehen. Ich weiß nicht, vielleicht fällt dir noch mehr ein, aber das Produkt, was noch stärker austauschbar ist und wo es mir wurscht ist, ist Strom.
Ja.
Vielleicht findest du noch ein anderes. Aber wie siehst du denn dort die Werbung, die Wirkung von Werbung bei so einer Geschichte, die ich ja noch nicht mal irgendwie anpassen kann? Und wenn ich es tun kann, ist es keine gute Idee.
Ja, Strom ist im Grunde ein typisches Beispiel eines Produktes, wo man quasi vertrauen muss, wo man den Anbieter vertrauen muss. Das ist auch bei der Versicherung, das ist bei einer Bank so. Ja, bei einer Versicherung ist es ja ähnlich. Die Leistung einer Versicherung will ich ja eigentlich gar nicht in Anspruch nehmen. Ich will ja, dass es mir gut geht. Ja, ich will ja gar nicht krank werden. Ich will ja keinen Unfall haben. Mhm. Und deswegen haben wir da Probleme. Wir können es schwer überprüfen. Und vor allen Dingen ist es auch immer umständlich, einen Stromanbieter zu wechseln. Man kann also jetzt auch nicht, wenn man unzufrieden ist, jetzt einfach morgen was anderes kaufen. Und deswegen sind solche Dienstleistungen, Serviceleistungen, Produkte tatsächlich schwierig. Und da ist es wichtig, dass ich eben ein Vertrauen zum Anbieter aufbaue, dass ich den Eindruck habe, der liefert mir einen guten Strom, auch wenn ich es nicht überprüfen kann. Ja, auch wenn ich den Strom nicht sehe, aber ich muss ein gutes Gefühl haben. Und da ist es dann eben wichtig, dass ich ein Unternehmens- und Markenimage aufbaue, was genau diese Punkte wie Vertrauen, Sicherheit, Zuverlässigkeit besonders hervorstellt. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass Kommunikation hier etwas beitragen kann. Ja, die Stromanbieter werden unterschiedlich wahrgenommen in ihrer Qualität und das hängt nicht wirklich von dem Produkt ab, was sie liefern, sondern es hängt davon ab, wie sie auftreten. Natürlich ist das Produkt bei einem Stromanbieter nicht nur der Strom, sondern auch der Service. Ja, wenn ich dort anrufe, wenn ich ein Problem habe, wie wird das gelöst? Und da können sich die Unternehmen durchaus unterscheiden. Und auch das ist eine Art von Kommunikation, hier deutlich zu machen, ja, ich bin serviceorientiert. Alles Sachen, ja, die ich durch Werbung vermitteln kann. Und deswegen wird da auch durchaus Geld ausgegeben, um Werbung zu machen. Natürlich achten einige Leute nur auf den Preis. Ja, aber trotzdem, wenn ich gar kein Vertrauen zu einem Unternehmen habe, dann nützt mir auch der geringe Preis, wird nicht dazu führen, dass ich dort Kunden werde. Also ich brauche so ein gewisses Mindestvertrauen und deswegen ist Werbung ganz wichtig in diesem Bereich.
Wie sieht es denn eigentlich in der Branche aus, in der wir beide uns more or less bewegen? Ich rede jetzt mal von Agenturen. Wenn du dort so den Blick auf Agenturen wirfst, welche Unterschiede siehst du denn da?
Also Agenturen sind in der Regel sehr schlecht in ihrer eigenen Kommunikation. Also viele Agenturen tun genau das, was sie ihren Kunden empfehlen, selber nicht beherzigen. Das fängt schon damit an, dass sie sehr gerne ihren Namen ändern. Ja, als ich in einer Agentur gearbeitet habe, habe ich in 10 Jahren irgendwie 5 Visitenkarten mit unterschiedlichen Namen bekommen, ohne dass ich einmal meinen Schreibtisch verlassen habe. Ja, also es ist, sie haben nicht immer ein klares Branding. Sie springen gerne auf Modethemen an. Dadurch werden sie eigentlich auch alle so ein bisschen austauschbar.
Meinst du mit Modethemen? Hast du da ein Beispiel?
Ja, das Modethema im Augenblick ist künstliche Intelligenz. Mhm. Ja, im Augenblick muss jeder zu dem Thema künstliche Intelligenz irgendetwas sagen und irgendetwas machen, irgendetwas demonstrieren. Und das hilft dann natürlich auch nicht, sich gegeneinander quasi zu positionieren, abzugrenzen. Wenn man irgendwie den Eindruck hat, im Grunde arbeiten alle mit ChatGPT und ähnlichen Tools. Also,
wenn man den Eindruck hat, alle wissen genau, wie es geht, aber in Wirklichkeit machen wir uns nichts vor, wissen wir ja gar nicht, was da morgen passiert. Und das finde ich das Erstaunliche, dass dann Agenturen jetzt auch auf die Idee kommen zu sagen, na, der letzte große Hype war vielleicht, da kannst du mich gerne korrigieren, war vielleicht irgendwie Social Media. Danach gab es noch so ein paar kleine Sachen und jetzt kommt künstliche Intelligenz. Und die Folge ist, dass einige Agenturen jetzt schon auf die Idee gekommen sind zu sagen, okay, dann machen wir noch eine weitere Kachel mit KI.
Ja, natürlich. Und klar, in gewisser Weise sind Agenturen ja auch immer, deren Aufgabe ist es ja immer, ihren Kunden einen Schritt voraus zu sein. Ja, deswegen ist es, ich gehe ja zu einer Agentur, weil ich hoffe, dass sie die Zukunft besser kennt als ich. Ja, wenn ich ein Werbetreibender bin und Schrauben herstelle, dann hoffe ich ja, dass die Agentur irgendwie die kulturelle Entwicklung, Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe, die Kommunikationsmöglichkeiten besser kennt als ich, sonst würde ich es ja selbst machen. Und deswegen ist es natürlich auch in gewisser Weise notwendig, dass Agenturen hier demonstrieren, wir sind ganz vorne mit dabei. Auf der anderen Seite, wenn alle quasi immer über das Gleiche reden, wenn alle quasi dieselben Buzzwords verwenden, dann ist es auch nicht wirklich eine klare Positionierung. Aber es ist tatsächlich auch schwierig, sich als Agentur so positionieren. Ja, ich habe nicht wirklich einen USP. Ja, ich habe, was hat denn eine Agentur? Eine Agentur.
Aber das ist ja schon mal eine Erkenntnis, dass man als Agentur so gut wie nie, ich will nicht sagen nie, aber so gut wie nie einen USP hat und dass es dann auf andere Dinge ankommen muss, nämlich auf die Menschen, die dann mit anderen Menschen Geschäfte machen, zum Beispiel.
Natürlich, aber das ist eben eine sehr unsichere Geschichte. Ja, die Agenturen, ich will nicht sagen, dass sie ihre Mitarbeiter nicht immer gut behandeln, aber dass es da eine große Fluktuation gibt, das weiß man. Ja, auf allen Ebenen, von unterster bis oberster. Ja, Top-Kreative wechseln manchmal die Agentur und nehmen Kunden mit. Also die menschliche Zusammenarbeit ist natürlich wichtig. Ja, auch das Charisma von Top-Kreativen kann wichtig sein. Oder das Charisma von Inhaberinnen und Inhabern kann wichtig sein, aber es ist eben auch eine gewisse Unsicherheit. Ja, wenn morgen meine Top-Kreativen weg sind, was bleibt dann eben noch übrig? Und wenn man sich anschaut, wie viele große Agenturmarken ja in den verschwunden sind, ja, als ich angefangen habe in die Werbung zu gehen, da war Lintas ja noch quasi eine große Agentur, wo alle gesagt haben.
Musst du aber mal erzählen, wer denn bitte Lintas ist, weil das sind ja schon Geschichten vom vorigen Krieg, nenne ich es mal so.
Ja, siehst du, und Lintas war quasi, glaube ich, damals eine der größten Agenturen, war früher mal eine Inhouse-Agentur von Unilever und war dann, hat das Werbebusiness in den 70er Jahren und auch noch in den 80er Jahren bestimmt. Andere Beispiele, ja, Springer und Jacobi, ja. Der waren mal die Top-Agentur, gibt es heute nicht mehr. Also so Sachen passieren ständig. Deswegen klare Marken, selbst die Network-Agenturen, die es seit über 100 Jahren gibt, haben nicht immer eine klare Markenstrategie. Auch die können verschwinden, auch die können an Bedeutung verlieren. Und das macht die Kommunikation natürlich so ein bisschen schwierig. Ja, also was will ich erzählen? Was kann ich besser als andere? Ja, weil die Leute, die ich habe, die können morgen auch bei meiner Konkurrenz sein. Und deswegen ist es gar nicht einfach, Kommunikation für Agenturen zu machen. Was natürlich einige machen, ist, ich sage jetzt mal, professionelle Pressearbeit, dass man darauf achtet, dass man wenn man einen Preis gewonnen hat, dass das auch überall in den Fachmedien zu lesen ist. Also so Sachen kann man schon ein bisschen machen. Aber ansonsten muss man sagen, sind viele Agenturen in ihrer Außenkommunikation nicht besonders geschickt.
Ja, ich würde es ja schon mal irgendwie gut finden, wenn wir uns zum Beispiel über dieses Feld der mittelgroßen Agenturen unterhalten, wenn es dort die Erkenntnis gibt, dass man vielleicht nicht mehr unbedingt alles kann, weil das finde ich halt auch erstaunlich, dass es da immer noch Agenturen gibt und es sind nicht wenige nach meiner Sicht, die glauben, sie würden irgendwie das gesamte Spektrum an Kommunikation abdecken, was spätestens beim Thema Media eben nicht mehr gilt.
Ja, Media ist ein Spezialfall, aber auch das gleiche Problem. Ja, auch die Mediaagenturen versuchen ja mehr und mehr Services anzubieten, ja, und zu behaupten, sie können auch Kreation und sie können auch Strategie und sie können noch viel, viel mehr. Es ist immer so ein Auf und Ab. Es gibt Zeiten, wo die Spezialisierung wichtig ist und besonders herausgestellt wird und wo man dann lieber dann noch ein paar Unteragenturen gründet oder kleine Agenturen aufkauft. Und es gibt Zeiten, wo dann wieder so alles aus einer Hand das Ziel ist und dann verspricht man, dass man ganz integriert arbeitet und alle quasi in einem Raum sitzen und alle Disziplinen miteinander arbeiten. Man sagt, man soll irgendwie die Silos auflösen. Auf der anderen Seite werden immer neue Silos geschaffen. Ja, es gibt, eigentlich hat man mal gedacht, die digitale Welt, das digitale Marketing würde die ganzen Silos aufbrechen. Also die, ich sage jetzt mal, die Abteilung Kundenkommunikation, die Abteilung Werbung, die Abteilung Sponsoring. Ja, tatsächlich hat die Digitalisierung eigentlich völlig neue Silos geschaffen. Ja, das Performance-Silo, das Suchmaschinen-Silo, das Affiliate-Silo, das E-Mail-Marketing-Silo und so weiter und so fort. Ja, und dann werden immer noch neue geschaffen. Dann gibt es plötzlich eine KI-Firma, es gibt eine Metaverse-Firma, also deswegen, ja, da werden quasi neue Silos geschaffen und das ist immer so ein Hin und Her zwischen, ja, alles.
Lass uns bitte noch mal kurz auf das Thema Werbewirkung kommen, nicht, dass wir uns zu sehr verfranzen und vielleicht kannst du hast es ja schon mal an der einen oder anderen Stelle getan, vielleicht kannst du noch mal kurz zwei, drei Dinge dazu sagen, wo denn bitte die großen Herausforderungen beim Thema Werbewirkung überhaupt liegen?
Also die Werbewirkung als solche ist schon eine Herausforderung. Ja, man muss ja in die Köpfe der Menschen kommen, das wird nicht einfacher. Das Mediennutzungsverhalten ist heute anders, der Wettbewerb ist anders. Ja, der Wettbewerb um unsere Aufmerksamkeit ist viel größer, als er vor 20, 40, 50 Jahren war. Und das ist schon mal eine Herausforderung. Der Konsument wird in einigen Bereichen immer anspruchsvoller. Ja, viele Low-Involvement-Entscheidungen wie ein Kauf eines Schokoriegels werden zu einer High-Involvement-Entscheidung. Nämlich dann, wenn ich darüber nachdenke, ist der Kakao fair gehandelt? Ist der genmanipulierter Mais drin? Ist da Palmöl drin? Und ich weiß nicht, was alles, ja, dann führt auch der Kauf eines Schokoriegels zu einer High-Involvement-Entscheidung. Also deswegen, es gibt viele Aspekte, die die Werbewirkung schwieriger machen. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Probleme mit der Erforschung, Messung und Kontrolle von Werbewirkung. Und da gibt es eben auch Herausforderungen. Ja, das eine ist kurzfristige Wirkung und langfristige Wirkung. Ja, die kurzfristigen Wirkungen kann man oft gut messen, ja, kann man oft gut beobachten. Die langfristigen Wirkungen, ja, das, was sich quasi in unserem Gedächtnis aufbaut, die Assoziationen, die wir mit einer Marke haben, das Image, das braucht längere Zeit, ja, und lässt sich nicht immer so einfach messen und einfach nur in Abverkaufszahlen oder Klicks erkennen. Ja, das
ohne
ist
jetzt in Details zu gehen, aber das, was wir so in den sozialen Medien sehen, vielleicht kannst du da noch mal so eine abschließende Einschätzung geben. Wie schwer ist es denn, solche Dinge zu messen, die ja in der Bedeutung in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben?
Naja, kommt drauf an, was man jetzt messen will. Man muss erstmal die Nutzung messen, man muss irgendwie die Aufmerksamkeit so ein bisschen berücksichtigen. Und die ist natürlich in einem TikTok-Feed, wo quasi tausende von Videos in kürzester Zeit die Aufmerksamkeit der Menschen greifen müssen, damit sie nicht weggeswitcht werden. Das sind schon besondere Herausforderungen. Das hatten wir tendenziell auch schon, als man Werbeblöcke gesehen hat und dann hin und her gesappt hat im Fernsehen. Aber das ist natürlich in TikTok nochmal oder in anderen Medien quasi nochmal stärker. Es ist auch, Werbewirkung ist eben vielschichtig. Ja, es ist das, was in den Köpfen der Menschen passiert. Es ist das, was ich in der Kasse des Unternehmens sehen kann, also Umsatzzahlen. Und ich habe viele Indikatoren. Ja, also die Werbewirkung selber kann ich nicht beobachten. Das ist ein Konstrukt, was im Dunkeln ist. Ja, und ich kann eben nur Indikatoren messen. Ja, und diese Indikatoren, wenn sie können noch so präzise sein, aber sie geben mir immer nur einen kleinen Ausschnitt aus der Welt. Ja, und manche der Indikatoren sind wertvoller als andere, manche sind leichter zu erheben als andere. Und da genau die richtigen Indikatoren zu messen, zu interpretieren und die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, das ist eine große Herausforderung. Und das wird tatsächlich immer schwerer, weil es immer mehr Indikatoren und Messmöglichkeiten gibt.
Nee, schönes Schlusswort. Jetzt nicht unbedingt so positiv, ja, weil schöner wäre es ja gewesen, wenn du uns jetzt gesagt hättest, das wird alles viel leichter. Aber so ist nun mal die Realität. Und lieber Dirk, ich bedanke mich für deine Zeit und für deinen Input.
Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.